Mainframe. What the heck? Der Enterprise Transformation Podcast mit Heidi Schmidt von PKS, Tobias Leicher von IBM und immer wieder spannenden, wechselnden Gästen aus der Mainframe-Community.
Hallo und herzlich willkommen heute wieder zu einer runden Folge. Wir sind schon bei der Folge 90 angelangt, der Tobi und ich hier im Mainframe What the Heck Podcast. Hallo Tobi.
Hallo Heidi. Ja, schön. Quasi Dinner for One. Ne? Der 90. Geburtstag machen wir heute, aber so. Zu dritt.
Zu dritt, genau. Und zwar haben wir heute wieder einen Gast da, nämlich den Martin Pluschke von der Nürnberger Versicherung. Hallo Martin.
Hallo Heidi, hallo
Tobi. Wir wissen ja, du bist ja ein lang oder bestehend ständiger Hörer des Podcasts, warst jetzt noch nie als Gast. Wir freuen uns, dass du es heute einrichten konntest und wir mit dir sprechen können über deinen Kontakt zur Plattform Mainframe, wie der zu Beginn war, wie er sich verändert hat und wo du heute zu der ganzen Thematik stehst. Und ja, stell dich doch einfach mal kurz vor denen, die dich noch nicht kennen und bericht uns ein bisschen über deinen Werdegang.
Ja, Martin Pluschke, ich bin jetzt auch schon über 50, also Baujahr 73. Ich habe meine Karriere tatsächlich als Softwareentwickler auf dem Mainframe angefangen, damals bei der Nürnberger. Und also ich würde behaupten, ich kann jetzt noch PL1 und Cobalt lesen, entwickeln, lieber nicht mehr. Wahrscheinlich das Lesen auch nur begrenzt. Ich habe die ganzen 2000-Umstellung, Euro-Umstellung, solche Sachen habe ich also auch mitgemacht und bin dann aber weg vom Mainframe, bin dann in dieses ganze Thema SaaS und Data Mining, was dann aufkam, reingerutscht. Dann habe ich es noch ein bisschen, also Windows NT-Administration gemacht und bin dann auf die dunkle Seite der Macht, aufs Business gewechselt, aber immer mit der Schnittstelle zur IT. Und war dann zwischenzeitlich, habe ich Ausflüge auch ins ganze Startup-Ökosystem gemacht, habe da so Tech-M&A betrieben, habe dann auch mit CodeCamp N einen Software-Dienstleister gegründet und betrieben und bin dann 2022 zur Nürnberger zurückgekommen und bin jetzt leider für die Anwendungsentwicklung, das heißt alles, was wir im Konzern an Software haben, dafür bin ich am Ende des Tages verantwortlich, so dass ihr eine Größenordnung habt, roughly 700 Applikationen under Management. Also das sind nur die, die wir tatsächlich betreuen, diese ganze IDV-Geschichten, das Darknet, da ist natürlich noch mal deutlich mehr drin. Wir sind ungefähr 350 Menschen in der Anwendungsentwicklung. Ja, das wäre so.
Ja, dann damals auch kennengelernt, gell, Martin, da warst du frisch in deiner Rolle. Ich kannte dich noch nicht und dann haben wir uns bei der DATEV zum ersten Mal getroffen.
Kennen und lieben gelernt, Tobi, ja. Und du hast mich dann gleich begleitet. Ach, die Nürnberger Naserümpfen, so, das sind die eh nicht in Quark kommen. Und irgendwann beim Kaffee hast du mir dann gestanden, dass du eigentlich gar keinen Bock mehr hast, mit den Nürnberger zu reden, weil das eh ergebnislos, was das Thema Mainframe angeht. So hat unsere Beziehung
begonnen. Wir haben es doch geschafft, uns auf Freundschaft zu bewegen. Ja, das ist schon mal das Gute. Man kann auch mit konträren Meinungen Gutes schaffen.
Ich glaube, nicht konträr, sondern mit Transparenz und
das
Klarheit.
Das ist auf jeden Fall die wahrscheinlich bessere Aussage, ja. Ja, und jetzt bist du ja voll drin. Du hast gesagt, 22 hast du es übernommen. Wie würdest du denn jetzt so das, was du vorgefunden hast? Ich meine, wahrscheinlich einiges von dem hast du wahrscheinlich wiedererkannt, von dem, wie du gegangen bist. Wie würdest du das denn jetzt so beschreiben, dein Umfeld? Und wo wollt ihr hin? Was ist euer Ziel?
Ja, wo wollen wir hin? Unser Ziel ist es spannend. Wir sind gerade, das kann man auch der Presse entnehmen, in einer sehr starken Transformation. Die Nürnberger muss sich wandeln. Surprise, surprise, müssen sich alle wandeln. Und gerade als Mittelständler, also wir sind halt einfach gegenüber einer Allianz oder so, da sind wir beitragsmäßig auch eine Pommesbude und haben natürlich auch eine ganz andere Infrastruktur. Aber was habe ich vorgefunden? Ich habe das, was so üblich war, vorgefunden, dass man neue Bestandsführungssysteme eingeführt hat in Composite und in Leben. Wir haben in Leben die Life Factory und wir haben Composite das System von Faktor 10. Und gleichzeitig hat sich aber herausgestellt, dass das ganze Thema Mainframe-Ablöse doch nicht so schnell funktioniert, wie man das gedacht hat. Es ist mal eine Devise ausgegeben worden, dass der Mainframe bis 2025 bei der Nürnberger weg sein sollte. Da sind wir weit weg davon. Und das war auch einer der Gründe. Also ich bin gekommen, habe mir das tatsächlich ist kein Scheiß. Am allerersten Tag habe ich mir die Liste der Mitarbeiter geben lassen mit den Renteneintritten, um einfach ein Gefühl zu kriegen, wie schlimm ist es. Dann habe ich mir das ganze Thema in aller Ruhe angeschaut. Wir haben eine Taskforce gebildet, die das Thema Migration beleuchten sollten. Und eigentlich wusste ich schon, also ich bin im August 22 bin ich gekommen und wir haben dann Anfang 23 in den Aufsichtsrat mit einer eleganten Körperdrehung das Datum der Mainframe-Ablöse aus der IT-Strategie raus. Das hat uns Zeit verschafft, weil wir einfach völlig klar war, dass es rein aus einer Kostenperspektive in Migration, ich bin dann doch ITler, Ingenieur, ist immer so ein großes Wort, das kommt im Business immer leicht über die Lippen aus einer IT-Sicht, gerade wenn man die Buffer im Rücken hat und centgenau abrechnen muss, bei Systemen, die ich halt damals, ich weiß es ja, wir haben von VSOM auf DB2 umgestellt und Teile mussten wir aber trotzdem irgendwie noch weiter betreiben in diesen Altsystemen und dann kamen wilde Algorithmen zum Tragen, um diese zwei Datumstellen irgendwie abzubilden und sowas musst du dann fehlerfrei migrieren, das ist ja halt schon eine Herausforderung und deswegen haben wir uns dann dazu entschieden, das erstmal weiter zu betreiben. Wir haben auch mit der Hand am Arm eine Berechnung gemacht, was würde eine Migration kosten, was würde der Betrieb kosten. Wir haben festgestellt, dass wir im Betrieb, also rein der Betrieb, der technische Betrieb ist so günstig, das werden wir nie wieder in unserem ganzen Leben so günstig einen Betrieb haben. Und da kommen wir zum anderen Punkt, den finde ich gerade spannend. Aktuell tut sich zumindest in der Versicherungswirtschaft die Branche, die ernüchtert gerade, weil die guckt sich ihre IT-Kosten an und die steigen weiter. Und ich habe keine Ahnung, warum wir alle, da inkludiere ich mich auch mit rein, ich dachte das auch, mit der Einführung so von x86 Standardsystemen, warum wir da gedacht haben, dass alles deutlich günstiger wird. Klar, wenn wir alle im Standard geblieben wären, dann hätte das schon funktionieren können, aber wenn man dann die Praxis anschaut, dann kommt man halt in der Banken- und Versicherungswelt auf jeden Fall von so einer mundgekörbelten Individualsoftware und von der will natürlich der Fachbereich nicht runter. Und jetzt hat man halt eins gemacht, jetzt hat man halt einfach diese Standardsysteme gekauft und hat die dann halt hart durchvergewaltigt und die Individualsoftware versucht reinzupressen. Und dass das in die Hose gehen muss, ist im Nachhinein, ist mir immer gescheiter, klar. Aber das ist jetzt kein Wunder. Und das ist eine der Herausforderungen, vor der wir stehen.
Vielleicht zwei Fragen dazu. Also zum einen ist dann für euch trotzdem, ich habe es am Anfang so verstanden, dass du sagst, trotzdem wollt ihr runter vom Mainframe. Warum dann? Wenn ihr sagt, günstiger geht es eigentlich nicht mehr und der Fachbereich ist eh nicht bereit, auf Individuallösungen zu verzichten. Warum trotzdem weg?
Also erstmal die Nomenklatur bei uns im Haus ist, dass der Mainframe keine Zielarchitektur ist. Wir wollen den weiter betreiben, wir wollen den auch smartifizieren. Wir wollen jetzt auch smartifizieren und weiter betreiben, bedeutet auch, dass wir da rein investieren müssen. Es ist aber trotzdem keine Zielarchitektur. Das ist schwer zu vermitteln und das verstehen wenige. Zum einen haben wir einen relativ pragmatischen Grund. Wir haben diese Systeme, diese Bestandsführungssysteme angeschafft und wenn wir die jetzt einstellen würden und abschreiben würden, würde uns die Abschreibung umbringen. Punkt. Das ist ganz einfach so. Der zweite Teil ist, natürlich können die neuen Systeme gewisse Dinge, können mehr, können das, ja, ich sag mal anders. Ja. Also dieses Besser, da tue ich mir immer ein bisschen schwer. Es gibt halt ganz andere Möglichkeiten. Und sie sind halt deutlich andockfähiger. Und das ist der Grund, warum wir, also das ein Grund, der andere Grund ist tatsächlich schon das ganze Thema Mitarbeitergewinnung und Leute finden, die dann an den Altsystemen noch arbeiten. Und da muss man sich den Markt angucken. Ich weiß noch, wie ich dann irgendwie Ende 22 in den GDV dann reinkam, da gibt es ja dann die diversen Gremien beim GDV und gesagt so, hi, ich bin der Martin, ich bin der Neue und übrigens, wir bleiben beim Mainframe. Dann haben sich alle so angeguckt, so mitleidig und gesagt, haha, die Nürnberger hat es mal wieder nicht geschafft. Und dann waren wir abends beim Bier. Und dann haben wir mal so naiv gefragt, wie schaut es denn bei euch aus? Wann seid denn ihr so fertig? Und dann hieß es so, naja, 2030, 2035. Und dann habe ich mir jetzt so, ey, come on. Das, dann alles, was über 5 Jahre ist.
Könnt ihr eure Oma erzählen, ja.
Ja, kannst du auch lassen. Der andere Teil ist, da hat sich dann so eine Diskussion damals angefangen, um den Mainframe herum rumzuspinnen. Und im Prinzip haben wir so kann man die Branche in der Versicherung in 3 Teile teilen. Es gibt die, die noch nie einen Mainframe hatten, weil sie zu jung sind. Wir haben die, die schon umgestellt haben, die sehr früh angefangen haben. Wobei, wenn man da ganz ehrlich ist, die haben immer noch Restanten am Laufen. Also ich kenne jetzt keinen, der hundertprozentig, wenn er ganz ehrlich ist, schon alles weg hat. Und wir haben die, oder die sind mitten in der Migration. Und wir haben die, die noch nie umstellen wollten. Das sind wenige, aber so die Kollegen von der Hux sind da einfach echt hardcore konsequent und machen da halt auch einen überragenden Job. Also ich kann immer nur den Kollegen Michael Fleißig, da bin ich ein Fan davon, der hat es geschafft, bei der Z angeblich, habe es noch nicht gesehen, Doom laufen zu lassen. Also die beschäftigen sich dann auch spielerisch mit dem ganzen Thema und haben da wirklich, wirklich viel, viel gemacht und die haben auch kein Nachwuchsproblem. Also die haben halt einfach immer rein ausgebildet.
Ich darf einwerfen, hat er tatsächlich geschafft und hat er, nachdem ich mal einen Podcast aufgenommen habe und ihn ja fast gescholten habe, sogar auf itcanrundoom.org oder so, gibt sogar eine Webseite, eingetragen mit einem schönen Bildchen, dass das geht. Und ja, also Michael ist mit Sicherheit ein überragender Charakter, einfach auch was, weil er ja auch eben nicht schon immer auf dem Mainframe war, also für ihn schon, aber alterstechnisch ja nicht quasi born on the Mainframe war, ist ja, glaube ich, einfach auch ein guter Leuchtturm da, gerade bei der Hook, um einfach zu zeigen, man kann sich damit beschäftigen, kann coolen Kram machen.
Ja, da sprichst du was ganz Wichtiges an, Tobi. Das ist, ich glaube, eine große Zukunft ist auch bei diesen Hybridentwicklern. Und ich mache gerade die Erfahrung bei mir, dass wir Kollegen haben, die quasi von der CS-Welt rüberwechseln in den Mainframe, Klammer auf. Die sind auch so ein bisschen älter, tradierter. Die haben ein paar harte Winter schon gesehen und sind da schussfest. Und die können da auch ein ganz anderes Denken mit reinbringen, weil es schon ein Thema, also muss ich schon sagen, auch auf die Gefahr hin, dass sie mich dann kreuzigen, der Host-Entwickler per se, der ist schon, das ist schon eine spezielle Spezies, ne? Die sind unfassbar autark, machen seit, ja, zum Teil Jahrzehnten ihre Sachen sehr, sehr zuverlässig, aber die lassen sich halt auch ungern reinreden und sind halt auch, ich sag mal, so ein bisschen beratungsresistent, was neue Sachen angeht. Also da mit neuen Ansätzen durchzukommen, da musst du die Leute echt überzeugen, ne? Zwingen kannst du sie nicht, also das ist eine blöde Idee, ja, sondern die musst du schon überzeugen, das zu machen. Und da hast du schon so eine harte Lehmschicht, wo man durchkommen muss. Und wenn du einen seniorigen Entwickler hast, der sich jetzt in Cobol P1 reinfräst und mit einem anderen Denken da reingeht, mit einem anderen Mindset, kann der echt was bewegen.
Ja, und ich denke, das ist ja für euch wahrscheinlich einer der großen, du sagst eben schon Knackpunkt, ihr habt ja da auch ein, wie ich finde, ganz spannendes oder einen spannenden Ansatz gewählt, weil ihr müsst ja jetzt irgendwie wieder Skill reinbringen. Ihr habt gesagt, ihr wart lange auf dem, wir gehen weg und eigentlich ist er 25 weg. Das heißt, man hat natürlich auch personaltechnisch, hast du ja schon erwähnt, die Liste nicht so gut nachgerückt. Wie gehst du denn damit um und wie versuchst du denn den Skill zurückzubringen oder auch vielleicht jetzt diese, die da neu reinkommen, wieder aufzuskillen?
Jeden Abend ins Kissen weinen und beten. Nee, also tatsächlich ist das eine große Herausforderung, dass wir ja, weg wollten und dementsprechend die ganze Organisation auf dieses Wegwollen getrimmt war, mit all den Nachteilen. Zusätzlich kommt jetzt noch eine Transformation dazu, die auch einen sozialverträglichen Stellenabbau zur Folge hat. Das heißt, viele Kollegen, die eigentlich erst in ein paar Jahren in Rente gegangen sind, haben jetzt früher oder konnten jetzt früher gehen über ein Programm. Und was den Druck einfach nochmal beschleunigt, also dieses dieses Wissen erhalten und Knowledge Keeping, das läuft jetzt gerade halt so im Fast Forward durch und wir müssen uns beeilen. Auf der anderen Seite hat es auch für mich einen Vorteil, das kalte Wasser wird ja nicht wärmer, wenn man wartet mit dem Springen, ne? Sondern jetzt ist halt Arschbombe ins Abenteuer und wir müssen uns halt damit zurechtfinden. Wir werden auch, und da bin ich überzeugt davon, im nächsten Jahr die ein oder anderen Herausforderungen haben. Es wird dann, wenn Fehler sind, wird es länger dauern, die zu fixen. Damit müssen wir uns halt einstellen. Aber wir haben jetzt auch schon, also direkt nachdem ich die Problematik dann erkannt habe, haben wir in 23 das erste Trainee-Programm für uns aufgesetzt. Trainee-Programm heißt, wir haben versucht, Leute zu finden, wo wir die Anlagen gesehen haben, dass sie auch Softwareentwicklung machen können. Das ist ja, da brauchst du einen gewissen Grundmasochismus, das zu machen. Und die haben wir dann von älteren Kollegen, und das ist für mich ein total schönes Beispiel, da geht mir immer noch das Herz auf. Wir haben Kollegen aus der Rente geholt, aus dem Retirement, haben die gefragt, ob sie Lust haben, nebenbei noch was zu machen, Schulungen zu halten. Und durch den Wegfall der Hinzuverdienstgrenzen, auch bei den Rentnern, ist das für die durchaus auch attraktiv. Und die haben jetzt angefangen, haben sie jetzt schon durchgezogen, das zweite Programm, junge Menschen, in Anführungsstrichen, also der Schnitt ist also tatsächlich Mitte 30, was auch für mich zukunftsträchtig ist, am Mainframe auszubilden und eine Grundausbildung zu durchlaufen. Und die integrieren wir jetzt halt, auch schon wie so dynamisches Duo mit Leuten, die jetzt dann bald in Rente gehen, dass da halt auch noch der Wissenstransfer erfolgen kann. Und es hat total gut funktioniert, weil die Kollegen, gerade die aus der Rente, die müssen sich ja nichts mehr beweisen, die müssen nichts mehr machen, die haben einfach Lust, Wissen weiterzugeben. Und das, was sie geschaffen haben, die haben ja auch was geschaffen. Also die haben ja eine Software geschaffen, da muss man mal die Investitionssicherheit von Mainframe-Software sehen. Das ist ja wie Fort Knox, ne? Das läuft ja über 30, 40 Jahre, solche Sachen. Das wollen die erhalten und haben da richtig Lust, Wissen weiterzugeben. Und die Kollegen, die wir genommen haben, das ist ja so Anwendungsentwicklung im Banken- und Versicherungenumfeld, würde ich sagen, ist immer geprägt, nicht nur bei uns, sondern grundsätzlich geprägt von der hohen Fachlichkeit. Und wir haben uns Leute genommen, wo die Fachlichkeit sehr ausgeprägt war und haben denen jetzt die Entwicklungsskills draufgesetzt. Und das funktioniert tatsächlich sehr gut. Also die Kollegen aus 23, die sind ja jetzt schon ein bisschen länger am Schlachtfeld und da sind wir echt überrascht, wie gut es funktioniert hat. Das zweite Trainee-Programm ist jetzt auch abgeschlossen. Die sind jetzt auch alle in ihren Bereichen mit drin. Jetzt ist halt die Frage für uns, wie weit können wir das noch, also wie viel können wir noch an die Rampe stellen? Wir werden es jetzt erstmal ein Jahr aussetzen, weil wir haben auch ein Assessment Center davor geschalten, dass du wirklich auch nur Leute erwischt, die diese notwendigen Anlagen haben, um Softwareentwicklung zu betreiben. Das ist halt nicht jedermanns Sache. Und da ist es halt auch endlich allein von der Anzahl der Menschen, die dafür in Frage
kommen. Das heißt, perspektivisch verfolgt ihr nach wie vor den Plan, mehr durch zugekaufte Lösungen in eurem Business, auch in eurem Bestandssystem zu bedienen, aber investiert eben im Moment jetzt nochmal in die Bestandserhaltung oder in die Sicherstellung der Handlungsfähigkeit, kann man so sagen. Aber die Invests in die neue Welt, sind die nach wie vor unausgebremst oder?
Naja, wir bringen halt jetzt, also wir sind ja in einem Fertigstellungsstand, was das ganze Thema angeht. das sind wir nearly ready. Also die Life Factory ist im Einsatz bei uns schon. Da läuft halt das gesamte Neugeschäft jetzt schon drüber. Und auch im Composite-Bereich sind jetzt gut ein paar Sparten fehlen jetzt halt noch, aber da sind wir auch fast schon fertig. Aber Neugeschäft heißt ja nicht, dass die Altbestände, also die müssten wir rüber migrieren. Und das ist ja die große Hürde. Wenn wir das machen würden, in den Life Factory jetzt die leben Altbestände reinmigrieren, müssten wir das alles so anpassen, dass es in die Life Factory reingeht. Und das ist eine Mammutgeschichte. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und dann kommt wieder der andere Teil dazu. Das, was wir haben, ungefähr 80% oder mehr, 85% unserer Bestände laufen noch auf alt. Und es wird sich im Laufe der Zeit irgendwann drehen. Das wird dauern, ja. Also, da sind wir schon irgendwie in einem Zeitraum von 10, 15 Jahren. Aber das muss halt zuverlässig funktionieren. Und das jetzt zu migrieren, Heidi, ist das macht keinen Sinn betriebswirtschaftlich, weil ich halt mit einer ganz kleinen Mannschaft das betreiben kann, also sowohl in Kranken als auch in Leben, als auch in Schaden. Das sind echt eine überschaubare Anzahl an Menschen, die im Prinzip den Run dieser Systeme gewährleisten.
Was ist im Moment eure Strategie mit den ganzen eher, ich nenne es jetzt mal um- oder Subsysteme, sprich Partner, Provision und so weiter? Bringen die dann auch die neuen Systeme schon mit und hängt ihr das dann auch irgendwann um, oder?
Das ist jetzt eine Achillesferse, die wir haben. Wir haben versucht umzustellen. Da hat sich dann aber auch rausgestellt, dass das irgendwie schwierig ist. Wir haben das rückabgewickelt, sind jetzt auf den Altsystemen, binden jetzt quasi die Neusysteme an die Umsysteme mit an und schauen uns dann in aller Ruhe. Und das ist ja der Punkt. Es gibt uns Zeit. Es gibt uns auch einen Kostenvorteil, weil wir jetzt gerade aktuell, es ist schwierig zu investieren, aber vor allem den Punkt Zeit, weil es funktioniert ja, es läuft ja. Und dann müssen wir schauen, wie gehen wir dann perspektivisch damit um.
Okay. Bleibt auf jeden Fall anspruchsvoll und wie du schon sagtest, der Faktor Mensch oder dass es euch eben gelingt, da die richtige Mannschaft an den Start zu bringen, die handlungsfähig ist und es auch bleiben möchte, ist, denke ich, dann mit eine der Hauptherausforderungen.
Genau, also dieses ganze Thema Leute dafür motivieren, dass sie noch auf diesen Altsystemen, klingt immer so schlecht, ne, das ist immer so negativ, aber die halt auf diesen Mainframe-Systemen noch aktiv arbeiten, die auch noch, also trotz allem weiterentwickeln und dieses Thema Smartifizierung, das ist ja auch ein Punkt, Tobi, wo wir mit der IBM relativ viel auch in Kontakt sind, was es alles für Möglichkeiten gibt, dass wir den Mainframe in diese Distributed World integrieren, beziehungsweise eigentlich ist ja umgekehrt, ne? Also wer zuerst da war, ne? Wie kann man das am besten machen? Und am Ende des Tages ist doch der einzige Nachteil bei einem Mainframe-System, dass es jetzt nicht so richtig on-demand-fähig ist. Aber ansonsten gibt es jetzt aktuell gar nicht so ein großes Problem, wenn ich die Leute habe, die es pflegen können. Und das ist wirklich der entscheidende Faktor. Und du musst dich halt auch damit dann auskennen. Der andere Punkt, Heidi, ist aber auch ein ganz simpler. Gerade bei den Altsystemen im Moment haben wir auch noch auf der Gegenseite, auf der Sachbearbeitungsseite, viele Kollegen, die auch sagen, naja, wir sind lieber mit den Altsystemen unterwegs, die sind schneller, aber die tappen da halt durch, dass du ganz kurz vom Epilepsieanfall bist, wenn du denen zuschaust. Und die sterben ja auch aus und du brauchst halt dann, um weitere Sachbearbeiter zu haben, die müssen halt so eine Clicky-Bundi-Welt auch bedienen können dann. Das ist auch noch ein Grund. Gut, da würde jetzt der Tobi mit Sicherheit kommen und sagen, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie man das machen kann. Ja, ich bin halt ein Fan von der Komplexitätsreduzierung. Und wenn ich sage, ich habe da mein Mainframe-System, meine Altsysteme, die funktionieren, und ich habe daneben dran, muss ich halt diese Ambidextrie in Kauf nehmen, aber die ist erstmal immer noch, komme ich wieder aufs Thema Kosten zurück, günstiger, als wenn ich es jetzt migriere. Und dann kann man ja viel auch fachlich machen. Also gerade im Schadenbereich kann man viel auch fachlich umstellen und natürlich versucht man an der einen oder anderen Stelle dann auch Altsysteme loszuwerden. Also jetzt sind wir gerade mit einer AS400 so nahe dran, dass wir die dann, also abschalten. Abschalten heißt immer, dass der Betrieb abschaltet. Die Applikationsentwicklung, da ist, da wirst du immer irgendwas am Betrieb heißt. Also wenn die sagen, wir schalten den Server ab, dann ist es wirklich abgeschalten. Vorher bist du immer noch am Laufen. Das versuchen wir schon, aber das ist halt auch ein Sisyphus. Und es ist nicht notwendig, nochmal, es ist nicht notwendig.
Ja, und ich denke, das ist halt das Spannende, gell, dass du sagst, man kann das eine tun, ohne das andere zu lassen. Und ich glaube, das ist der interessante Punkt, den ihr da jetzt, also den Tanz, den ihr da gerade ja sehr erfolgreich, würde ich auch sagen, aufführt, wie du ja mit dem Programm, mit den verrenteten Kollegen besprochen hast. Weil ich denke, das ist wirklich so ein Knackpunkt, wo ich echt sage, guck mal, das geht. Und ich meine, die Heidi und ich, wir haben die Diskussion ja immer wieder, auch der Generationenkonflikt, der manchmal gar kein Konflikt ist. Du hast jetzt den spannenden Punkt draufgebracht, die müssen sich nichts mehr beweisen. Ich glaube, das ist auch durchaus nicht zu vernachlässigen, dieser Punkt, dass die wirklich einfach ihr Legacy gerne weitertragen wollen und dann auch Spaß daran haben. Und das ist vielleicht auch was, was viele Unternehmen auch mit den noch nicht verrenteten Kollegen sich einfach zu Herzen nehmen müssen. Nicht sagen hier, oh, komm, gib mal den alten Schund noch weiter, wir wollen ihn bald abschalten, sondern wirklich dieses, auch die Wertschätzung, die man ja auch bei dir da raushört, auch wenn du sagst, nicht die Zukunft, hört man aber bei dir ja trotzdem raus, du sagst, so günstig werden wir es nie wieder kriegen. Die haben da super Systeme gebaut. Und ich glaube, das ist wirklich was, was dann hilft, auch diese Kommunikation zu schaffen, wenn man da eben auf der anderen Seite jemand findet, der dann auch zuhört. Das finde ich wirklich auch beeindruckend, wie ihr das jetzt in kurzer Zeit gewendet habt und ich ja meine, ich komme nicht mehr zu euch, Gott sei Dank, schon revidieren konnte und auch schon wieder bei euch war, weil das wirklich einfach jetzt seid ihr wieder auf dem Weg, wo ihr auch irgendwo ankommt. Und ich sage das ja immer total egoistisch, das ja die besten Motive sind ja, wenn man egoistisch ist, meine Berufsunfähigkeitsversicherung liegt bei der Nürnberger. Ne? Ich hätte das sehr gerne, dass die im Zweifel zahlungsfähig ist. Ich will nicht berufsunfähig werden, hoffentlich brauche ich sie nie, aber deswegen ist das ja schon auch so, dass ich sage, das ist immer gut, wenn mein IT-Dienstleister auch oder der IT-Dienstleister meiner Unternehmen, bei denen ich so schaffe, da auch gute Zukunftsaussichten hat. Und die sehe ich echt wieder bei euch. Gell? Ihr seid da jetzt wirklich gut unterwegs und das kann man, denke ich, mal echt loben.
Na da, danke dafür. Aber das letzte Mal, wie du bei uns warst, das war ja auch so ein Thema. Du musst ja auch immer eins bewusst werden, dass wir hier eine Mitarbeiterschaft haben, die irgendwie 85% der Bestände am Laufen hält für einen schmalen Taler, denen irgendwie 10 Jahre lang gesagt wurde, euch braucht man nicht. Also euch braucht man bald nicht mehr und es ist eh nur auslaufen. Die haben trotzdem mit einer hohen intrinsischen, fast schon protestantischen Arbeitsethik ihren Job gemacht, ja, und haben das Ganze am Laufen gehalten. Und das ist, finde ich, auch nicht selbstverständlich. Also da muss man auch als Management mit einer gewissen Demut rangehen an das ganze Thema. Und was wir gemacht haben, wie du bei uns warst, so ein Mainframe Day, auch mal so ein Community Building, das gab es nämlich auch vorher nicht, dass man einfach die Leute mal zusammenbringt und halt auch sagt, hey, das ist geil, was ihr macht. Also danke dafür. Und es gibt da auch viel geilen Scheiß, den man auf der Z machen kann. Das ist jetzt nicht so angestaubt. Und dann sind wir wieder bei dem Thema Hybrid. Das ist auch für andere Leute attraktiv wird. Und ich habe bei mir so ein Team, ein Cross-Solution-Team. Das sind ein paar Jungs, alle schwere Artillerie, die also schon viele, viele harte Winter hinter sich haben und immer so bei Notfällen irgendwo reingehen, sich das angucken und den Teams dann helfen. Und die sind dann irgendwann hergegangen und gesagt, naja, wir müssen eigentlich uns jetzt auch also von sich aus auf das Thema Mainframe draufgehen. Und die sind dann bei euch, bei der IBM haben sie sich irgendwie so ein Education-Programm, da danke dafür übrigens, Tobi, dass du mich draufgebracht hast mit diesen Punkten, das wusste ich nämlich gar nicht. Und dann haben die angefangen, halt COBOL und PL1 zu lernen und hat sich herausgestellt, das ist jetzt also auch kein Hexenwerk, wenn man bereit ist.
Gar nicht so schwer, ja. Wahnsinn.
Nee, das ist es nicht. Was dann schon schwieriger ist, ist die Architektur dahinter oder die Nicht-Architektur. Weil wenn man mal ehrlich ist, das ist ja alles mundgeklöppelt tatsächlich und aus der Fachlichkeit entstanden. Sowas wie eine technische Architektur findest du wahrscheinlich in vielen Häusern eher weniger. Das ist alles aus der Fachlichkeit entstanden. Dafür aber halt absolut passgenau. Ne? Und da hat sich dann aber auch für mich so ein Knoten im Kopf gelöst. Du musst es halt nur wollen und du musst es halt in irgendeiner Form so ein bisschen Glamour drauf machen. Das hast du ja auch gemacht, Ruby. Das ist ja auch, so blöd es klingt, so Aufkleber, Z-Aufkleber oder sonst was. Damit, naja, aber damit es halt auch irgendwo ein cooles oder einen anderen Touch hat. Ja, also dieses Marketing ist auch schon ein wichtiger Punkt. Und das Ganze ist ja auch nichts Neues. Du erinnerst dich vielleicht noch an den DATEV-Vortrag. Da habe ich das von dem Professor Dirlwanger ausgepackt. Ich habe es mir gerade mal wieder hochgeholt. Der Professor Dirlwanger, der hat den Fachbereich elektrische Nachrichtentechnik gehabt. Und das ist eine Publikation aus dem Jahr 1993. Und der Dirlwanger hat damals gesagt, es rächt sich nun, dass die Anwender sich in der vergangenen Dekade nicht um die strukturelle saubere Konstruktion und die Portabilität ihrer Applikationen gekümmert haben. Also wird es Jahre dauern, bis die Mainframes außer Dienst gestellt werden können. Ich finde es so überragend, weil das ist, also wenn man das ausblenden könnte, es ist wie heute, ja, wie heute. Und das Einzige, was damals anders war als heute, ist tatsächlich die Situation am Arbeitsmarkt, und um die muss man sich kümmern. Und wenn man sich um die kümmert, das ist wie bei allem im Leben. Wenn ich mich nicht um Mitarbeiter heute kümmere, auch in der Cloud-Welt, auch also für die ganze Distributed-Welt gilt es auch. Und übrigens auch Clouden ist auch ein schönes Beispiel. Da hieß es irgendwann mal, Public Cloud, ole ole, müssen wir unbedingt alle hingehen. Inzwischen hat sich das auch geändert aus ganz, ganz vielen Gründen. Und wenn ich mir jetzt die politische Lage anschaue, dann wird immer bei den CIOs der Ruf lauter nach einer europäischen Lösung. Und wir hatten das, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, bei euch, Heidi, bei einer Veranstaltung war auch dieses Thema digitale Souveränität, Rechenzentren und sowas auch ein Riesenthema. Also auch das ist ein Punkt, der fängt wieder an, Bedeutung zu bekommen. Und wir haben halt hier noch, ich kann noch runtergehen und kann die Z streicheln. Hat auch einen Vorteil.
Hat auch einen Vorteil. Ja. Perfekt. Ja, danke, Martin. Das waren ja jetzt echt total offene Einblicke, auch die, denke ich, für viele Zuhörer auch wertvoll sind. Also ich finde es auch sehr beeindruckend, wo ihr herkommt, wo ihr heute steht. Und würde aber sagen, für heute auch mit Blick auf die Uhr müssen wir wahrscheinlich in die Zielgerade einbiegen, auch wenn es noch viel zu besprechen gäbe. Da würde ich mal den Tobi bitten. Da haben wir ja immer so ein kleines Muster, an dem wir uns entlanghangeln nochmal.
Du bist zwar nicht mehr so überrascht, wir starten aber trotzdem mit unserer normalen Runde. Wir geben den Gästen am längsten Zeit zu überlegen, was sie unseren Zuhörern noch mitgeben wollen. Und wir starten mal so mit der Heidi. Was hast du heute so gelernt? Was hast du heute mitgenommen? Was willst du vielleicht unseren Zuhörern auch noch als Letztes mitgeben?
Also mich waren einmal zwei Punkte sehr eindrücklich, die der Martin transportiert hat und auch mit seiner Sprache ja sehr klar auf den Punkt bringt, die ich nochmal wiedergeben möchte. Zum einen, so günstig wie es mit Mainframe lief, wird es nicht mehr. Ich denke, das ist auch im Moment meine Wahrnehmung bei vielen Gesprächen im Markt, dass viele eben sehr ernüchtert sind. Ich frage mich tatsächlich auch, Martin, woher kam denn überhaupt diese Schnapsidee in Anführungszeichen, dass das alles irgendwie billiger wird, wenn man es alles nochmal neu macht. Aber gut, das fand ich nochmal ein wichtiger Punkt. Und der zweite aber tatsächlich auch, konnte mich da nicht entscheiden, das Thema Wertschätzung und Faktor Mensch, weil ich eben auch der Meinung bin, dass das ein ganz spannender Aspekt ist. Ich fand auch das sehr interessant, dass du sagst, naja, in dem Moment, wo die Leute schon mal raus waren aus ihrem Job und jetzt so als Ruheständler zurückkommen und es mehr darum geht, jetzt nicht sich da jeden Tag wieder beweisen zu müssen, sondern eher ihr fachliches Wissen wahrscheinlich auch viel oder ihr Wissen, um die Bestandssysteme weiterzugeben, was das für euch auch von Wert hat. Und ich glaube, es tut auch den Menschen gut. Ja, das ist ja dann auch nicht zu unterschätzen. Und bei dir, Tobi?
Ja, da kann ich anknüpfen. Ich habe es ja eben schon kurz durchblicken lassen. Also ich finde dieses Pairing-Programm da wirklich, das fand ich eine coole, geniale Idee. Leider war ja der Kollege, den ich noch von euch kannte, da an unserem Tag gar nicht da. Aber das ist wirklich auch toll, weil man da wirklich auch, Leute, die das wirklich viele, viele, viele Jahrzehnte gemacht haben, da einfach sieht und da einfach viel lernen kann. Und wenn man das schafft, da eine Offenheit hinzubringen zwischen denen, die da waren und denen, die danach kommen, dann ist das, glaube ich, echt ein großes Erfolgsrezept und da sollten sich viele, viele eine gute Scheibe von abschneiden. Und damit bleibt das letzte Wort des Podcasts für dich, Martin. Was willst du noch mal unterstreichen oder was dir nochmal aufgegangen im Gespräch?
Ja, vor allem ein Appell an die zuhörenden Mainframe-Entwickler. Das ist so, mir kommt es oft vor bei der Wissensweitergabe wie bei der Jägerschaft. Ich bin passionierter Jäger, wie du weißt. Und da ist es oft so, dass dann auch die Altjäger mit den Jungjägern, so früher war alles anders, früher war alles besser und da ist immer so eine Diskussion, anstatt dass sie ihr Wissen weitergeben, dass sie dann die Jungjäger an die Hand nehmen, ihnen das mal zeigen, dass sie lernen können. Und viele der Kollegen sitzen gefühlt aus immer welchen Gründen auf ihrem Wissensschatz wie der Drache Smaug auf seinem Goldschatz und wollen das nicht weitergeben. Und das ist so elementar wichtig aus ganz, ganz vielen Gründen, dass man nicht nur das technische Wissen weitergibt, sondern auch die ganzen Zusammenhänge. Und da kann ich nur einen Appell an alle richten. Sucht euch ein leeres Gefäß, einen jungen Entwickler, der bereit ist, es auch aufzunehmen. Gibt es weiter. Und es kann total viel Freude machen, wenn man auch sieht, wie das dann auf fruchtbaren Boden fällt. Also ich habe da wirklich, das ist das, was an meinem Beruf mir viel, viel Freude macht, wenn ich sehe, dass solche Konzepte funktionieren und dann diese Pärchen zusammengehen. Und ich sehe es sowohl, was den Mainframe angeht. Ich lerne da auch gerade unfassbar viel wieder dazu. Und auch das, was ich, also dieses Unlearning, ja, ist vielleicht auch ein wichtiger Teil. Das, was ich aus meiner alten Zeit gekannt habe, das hat sich so dramatisch verändert, ist besser geworden, dass ich meine Vorurteile über Bord werfen muss und mir das mit einem neuen, unverfälschten Blick angucken muss und auf einmal entdecke ich ganz viele neue Sachen, ganz viele Details und ganz viele Opportunitäten. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
Unlearning, so können wir mal die Folge nennen. Unlearning mit Martin. Cool, sehr schön. Danke dir, Martin, für das tolle Gespräch heute. Danke an alle Zuhörer, danke an dich, Tobi. Und ja, ich denke, wir sehen uns ab und an wieder mal, wir drei, auf Veranstaltungen rund um das Thema. Es ist ja nach wie vor noch nicht zu Ende, sondern geht gefühlt vielleicht auch erst richtig los. Ich danke euch und wünsche euch was. Tschüss.
Servus. Mainframe. What the heck? Der Enterprise Transformation Podcast mit Heidi Schmidt von PKS, Tobias Leicher von IBM, und immer wieder spannenden, wechselnden Gästen aus der Mainframe-Community.